Du, Dieter, ich find's ja immer nur ein bisschen schade, dass der Kresse nicht mehr mit von der Partie ist. Deshalb hab ich mir einen Androiden gebaut, der genau so ausschaut. Ja, und hör zu, der schaut genau so aus wie er. Und ich muss jetzt nur noch sein Positronenhirn an den Computer anschließen. Achtung, es geht los. Wach auf, Chrisse! Erwache!
Ja, du, Uli, schau, der bewegt sich wirklich. Und der schaut echt aus wie der Chrisse, das gibt's ja nicht.
Ja, wie ein echter Mensch.
Olle, mein Herr und Meister, ich podcaste für dich. Tod für Dide.
Aber was ist jetzt? Oh oh.
Dide muss sterben.
Irgendwas stimmt da nicht.
Was ist los?
Dide ist kein Podcaster wie wir, Herr.
Na servus. Du, Uli, was redet denn der? Du, schau, der steht jetzt auf. Jetzt kommt er auf mich zu. Jetzt kommt der da her. Na, Uli, das wird gefährlich. Schalt ihm ab. Schalt ihm sofort ab.
Ich podcaste nur für dich.
Du, na, aber echt, das. Na, komm, so ein Schmarrn. Lass das bleiben mit dem Androiden-Chrisse. Komm, lass uns anfangen. Mach mal einen Podcast.
Machen wir es wieder zu zweit, ist gescheiter. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, und ich erst. Du, ich freue mich, weil wir uns treffen und hören, um ein Video von einer Masters-Folge aufzunehmen. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht.
So ist es. Gut, dass du am Leben bist. Der Chrisse hat dich nicht in die ewigen Jagdgründe befördert.
Da ist mir aber der Schweiß auf der Stirne gestanden, der kalte. Das sage ich da.
Ja, super. Ja, ich freue mich auch sehr, mit dir heute wieder über die nächste Masters-Hörspiel-Folge zu quatschen. Es geht, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, natürlich wisst ihr es schon, um die Folge 7, um Doppelgänger.
Und den Doppelgänger ist ja doch eine Klassiker-Folge, kann man so sagen. Und auch eine, sage ich mal, die sehr viel... sehr viele Meinungen auch birgt.
Absolut.
Viele lieben sie ja.
Ja, ist eine sehr beliebte Folge im Internet und in den Foren. Die Hauptperson dabei ist Faker. Und zunächst einmal ist sehr interessant, lieber Dieter, dass der H.G. Francis da einen Charakter eingebaut hat, der ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erhältlich war. In der USA hat es ihn zwar schon gegeben und er ist auch bereits in der Serie vorgekommen, aber wie gesagt, in Deutschland war er weder zu kaufen noch zu sehen. Aber offenbar hat er ihn als interessant genug empfunden, um ihn hier einzubauen.
Ja, wir sagen ja liebevoll Hagi zu ihm. Da hat er halt einfach einmal seiner Kreativität freien Lauf gelassen und hat sich gedacht, ich schnapp mir den Faker und baue mir daraus ein Hörspiel.
Genau, so ein kreatives Hirn, dem ist der Faker gerade recht gekommen und er hat meiner Meinung nach auch eine sehr schöne Folge um diesen Charakter herum gebastelt.
Genau, also wie ihm das gelungen ist, die Folge, darüber werden wir heute sprechen.
So ist es. Wir werden natürlich wie immer vorher noch über das Cover und über die Sprecher kurz reden. Das Cover, ich beschreibe es euch gerne kurz. Man sieht He-Man und He-Man im Abendhimmel von Eternia und die beiden kämpfen. Anna steht und hat das Zauberschwert in der Hand und Anna liegt und hat die Axt in der Hand. Wer welcher ist, bleibt dem Betrachter überlassen.
Ja, für Hörer der Folge werden sie daran erinnern. Es ist ja tatsächlich so, einer von den beiden hat das Zauberschwert, der andere hat eine Streitaxt. Aber trotzdem, man weiß es trotzdem nicht, weil ja auch die Waffen dann getauscht werden und man weiß jetzt nicht, ist das Cover vor oder nachher, zu welchem Zeitpunkt des Kampfes wurde es aufgenommen. Also man kann nicht schließen, wer ist jetzt der echte He-Man auf diesem Cover.
Ganz genau so ist es. Interessant vielleicht nur als Mehrwert, das Ganze ist eigentlich, in den letzten Folgen war es ja meistens aus dem Minicomic heraus kopiert und ein bisschen verändert. Und in dem Fall ist es jetzt, ist die Grundlage das Titelbild eines Werbemagazins von 1985. Da steht drauf, entdecke die Welt der Giganten. Also He-Man steht da vor einem Nachthimmel, vor einem schwarzen Nachthimmel, wo Sterne, auch helle Sterne erleuchten. Und anstatt zwei He-Mans ist da der stehende He-Man und der liegende Skeletor. Also vielleicht, lieber Dieter, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man natürlich auch sagen, wahrscheinlich ist der stehende He-Man, der uns so liebe Machtschädel.
Ja, eigentlich interessant, oder, dass man die Covers im Endeffekt ja nachzeichnet von irgendwelchen anderen Abbildungen. Weil ich glaube, damals in den 80er Jahren war es ja nicht so, dass man da am Computer einfach dann unterschiedliche Figuren geplottet hat und dass man da das als Vorlage nehmen hat können. Wahrscheinlich hat wirklich einer von Europa gesagt, einem Zeichner oder Grafiker, du schau mal, mach das genauso, wie da das Bild auf dem Werbemagazin, aber bitte mit zwei He-Mans. Oder? So wird das entstanden sein.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Genau. Oder es war einer von Europe, der Joy Tempest vielleicht. Genau. Du, ich kann zwar mit Gitarren spielen und kann singen, aber am Computer kenne ich mich nicht aus. Das, da nimmst du einfach den einen und schneidest ihn aus und pickst den anderen drüber. Du legst, drehst ihn um 90 Grad, tust ihm eine Streitaxt in die Hände und geht dahin. Okay, die Sprecher, lieber Dieter.
Genau. Es gibt neue Sprecher in dieser Folge. Ich habe nicht auf die Sprecher geachtet. Lieber Olli, klär uns da mal auf.
Sehr gern. Es gibt einen neuen, also einen neuen, den ich mir jetzt da rausgeschrieben habe und der da einen interessanten Auftritt hat. Das ist der Stratos. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz darüber sprechen, dass der Norbert Langer, der He-Man-Sprecher, da natürlich auch den Faker spricht und doppelt Sprechrolle sozusagen hat und er unterscheidet natürlich die beiden Figuren stimmlich etwas voneinander. Er spricht den Faker ein bisschen langsamer und tiefer. Wie gefällt dir das, Dieter? Wie gefällt dir das?
Ja, das ist eigentlich das Interessante an dieser Folge. Norbert Langer spricht He-Man und Faker und legt es stimmlich so an, dass man die zwei halt wirklich deutlicher unterscheiden kann. Wie du gesagt hast, er spricht den Faker eigentlich böser, oder? Das hört man schon so raus. Also
er spricht ihn schon ein bisschen dreckiger, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich finde aber unterm Strich, ganz ehrlich, ich mag den Norbert Langer als Stimme sehr. Manchmal, das wissen wir, meint das ein bisschen sehr gut mit seiner Rolle und ist da schon sehr Alpha-Tier-mäßig, deswegen auch unser schöner Podcast-Titel. Ich finde aber, er spricht den Faker nicht sehr gut, ist übertrieben. Er spricht den Faker zu nett irgendwie, zu freundlich, zu nett, zu positiv. Er schafft es einfach nicht so gut wie manch anderer, den man vielleicht, zum Beispiel der Andreas von der Meden, den kennt man ja auch als guten Guy in Knight Rider. Der schafft es zum Beispiel sehr, sehr gut, dass er dieses Dämonische außerkitzelt, dem Trapjaw. Dieses Dämonische, das fehlt dem Faker und das macht der Norbert Langer, schafft es nicht ganz, finde ich.
Da gebe ich dir recht, Olli, das hast du gut beobachtet. Ich habe mir auch gedacht, er spricht manchmal den Faker einfach ein bisschen langweilig, oder? Es klingt so, ja, so eintönig, monoton, langatmig dahin. Aber dann haben wir eben gedacht, hey, der Faker ist ja ein Roboter.
Eine Maschine,
also
ja, natürlich.
Eine Maschine, wahrscheinlich nicht mit den ausgefeiltesten Sprachprogrammen Insofern, ja, man kann sich's auch so erklären. Der Faker ist auf jeden Fall eher monoton in der Sprechweise, aber er ist ja auch ein künstlich geschaffener Roboter.
Ja, richtig. Das muss man zu seiner Verteidigung auf jeden Fall sagen und es ist völlig in Ordnung. Es passt schon. Man muss ja nicht immer irgendwas finden und bemängeln. Einen kurzen und auch letzten Auftritt als Stratos hat Christian Martinek, der wird dann ab der nächsten Folge, ab dem Baum der sterbenden Zeit, von Joachim Richard ersetzt. Da werden wir dann nächste Folge genauer drüber sprechen. Also der Martinek, über den ist nicht allzu viel herauszufinden gewesen. Er hat eine Ausbildung absolviert als Schauspieler in Bochum und spielte unter anderem bei den Salzburger Festspielen, was für uns zwei natürlich wieder interessant ist, weil wir ja beides Salzburger sind.
Also und schon wieder einer, der uns vielleicht einmal in Salzburg über den Weg gelaufen ist.
Ja, wieder Man at Arms schon, gell? So ist es. Der Dies. Ja.
Genau, wieder Man at Arms. Ja, und er war eigentlich ein großer deutscher Filmschauspieler, oder? Der hat schon in den von den 80ern an weg in vielen klassischen Serien einfach mitgespielt, beim Alten, bei der Schwarzwaldklinik und so weiter. Und auch Soko Kitzbühel, Soko Stuttgart, da dürfte auch vorgekommen sein. Aber ja,
wie gesagt. Auf jeden Fall, das ist immer diese Sache, das überliest man natürlich dann auch, weil es eigentlich fast alle gemacht haben. Es waren ja alles Ensemble-Schauspieler zum Teil und erfahren am Theater und eben auch in Fernsehproduktionen. Und ja, genau, aber da es gibt halt nicht die Rolle, die ihn auszeichnet sozusagen.
Die gibt's nicht. Und nachdem er ja auch nicht der Stratos ist, der uns allen in Erinnerung geblieben ist, ist es eigentlich auch ein bisschen belanglos. Insofern, ja, hast du noch einen anderen Sprecher? Oder?
Nein, aber zu dem habe ich nur zu sagen, was schon noch interessant ist. Er hat nämlich zum Beispiel bei den Karl-May-Festspielen auch unter anderem Regie mal geführt und ist überhaupt als Schreiberling und Regisseur sehr tätig gewesen. Genau, das wollte ich noch sagen. Und für mich eigentlich ist das sehr sympathischer Stratos. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich mag diesen etwas trockeneren Stratos eigentlich sehr, sehr gern. Er wirkt auch ein bisschen jünger.
Da gebe ich dir recht. Sehr angenehm. Ich habe den Stratos immer ein bisschen nervig gefunden, also der spätere Stratos. Aber da in dieser Folge ist er stimmlich sehr angenehm angelegt.
Definitiv. Genau.
Ja, dann gehen wir zum Inhalt.
So ist es. Wir gehen jetzt zum Inhalt. Und was mir extrem taugt, diese Folge beginnt mit Skeletors Theme oder wie man auf Deutsch sagt, Thema in der Burg Drachenstein in seinem Labor. Das ist einmal gleich ein cooler Einstieg. Und er bastelt da an seinem künstlichen Menschen und zwar am Faker herum. Und ja, natürlich, wie wir ja alle wissen, der schaut genau aus wie He-Man. Er ist von einem echten Menschen fast nicht zu unterscheiden. Er atmet und er schließt sein Positronenhirn an den Computer an und füttert ihm die nötigen Informationen hinzu. Und dann erwacht Faker zum Leben und sagt, Skeletor, mein Herr und Meister, ich werde kämpfen für dich. Tod für He-Man!
Genau so sagt er es. So wie es der Chris ja auch gesagt hat, was mir schon Angst gemacht hat. Und es ist echt, du, alle Schergen rundherum stehen und starren und staunen Skeletor und sein Meisterwerk an, oder? Das ist echt eine super Szene.
Ja, dann beginnt das Intro, das eigentliche Intro mit der bekannten Masters of the Universe Musik im Palast von Eternis. Und He-Man und Battlecat machen sich bereit zur Jagd. Sie wollen in den Wald, in den immer grünenden Wald. Und Orko ist auch da. Er ist am Grübeln und überlegt, ob er eventuell noch Trolan zurück sich beamen sollte, um von der Quelle der Zauberkraft zu trinken. Das ist ja kurz einmal erwähnt worden auch in der vorangegangenen Folge von Man at Arms, dass der das kann. Und er macht das dann letztendlich auch. Der He-Man da wieder kurz, tu es nicht und so, warum auch immer. Aber da war es schon zu spät. Orko beamt sich nach Trollan und He-Man und Battlecat machen sich trotz Steelers Empfehlung, das Zauberschwert mitzunehmen, ohne dem Zauberschwert auf in den Wald, um eine Antilope zu jagen.
Was für einen Teufel hat denn da den He-Man geritten, dass der ohne Zauberschwert aufbricht?
Was für Wahnsinn. Ein Teufel, meinst du? Ja, ganz genau. Entschuldigung, du hast gesagt, was für einen Teufel? Was für einen Teufel hat He-Man geritten?
Na, was? Ein Skeletor. Ja, vielleicht hat der He-Man auch einen Teufel geritten. Ja, der Battlecat ist ja auch ein...
Ja, das stimmt, du Teufel.
Genau. Na, aber ohne Zauberschwert machen sie sich auf den Weg und das ist natürlich sehr unvernünftig.
Richtig. Ja, weil inzwischen schmieden natürlich die Bösewichte und allen voran der Skeletor mit Faker einen Plan. Und der Androide muss ja aber zuerst mal beweisen, und zwar im Kampf gegen Trapjaw und Triglops. Und das ist eine ganz, ganz großartige Szene, auch werden wir natürlich dann in der Analyse dann noch etwas näher drauf eingehen. Und die beiden müssen sich dem natürlich beugen, dem Faker, der hat nicht sehr viel Probleme mit denen.
Und er ist sehr kräftig, das wird da, kommt da auch gleich heraus. Also kraftmäßig ist er dem He-Man wahrscheinlich ebenbürtig.
Wahrscheinlich, ganz genau. Und der Skeletor begibt sich nur kurz später dann mit Triglops zusammen auf den obersten, höchsten Punkt der Burg Drachenstein und hat seinen Kundschafter dann Ausschau halten lassen nach He-Man und Battlecat. Und der Triglops, das wissen wir natürlich alle, der hat ja ein Radarauge und kann auch sonst um die Ecke sehen und was weiß ich noch alles. Und der hat den relativ schnell im immer grünenden Wald ausgemacht. Und dort machen sie sich dann auch hin auf den Weg, und zwar mit dem Talon Fighter. Und ja, dann kommen sie auch dort an und sie haben eine besonders wirksame Waffe mitgebracht, und zwar die wirbelnden Winde der Zeit, die da, wir werden sie in den wirbelnden Winden der Zeit fangen.
Ja, was für eine Waffe, oder? Hat nicht der Chris auch so die Frage gestellt, wie schaut ein Zeittresor aus? Das hat er, glaube ich, gestellt bei Sternenstaub. Und ich möchte jetzt dir die Frage stellen.
Ich glaube auch bei Sternenstaub, weil er war nur bei Sternenstaub dabei.
Ja, stimmt, da war er nur dabei, aber der Zeittresor ist in Sternenstaub vorgekommen. Also die wirbelnden Winde, die man so mitnimmt als Waffe, wie kann man sich das vorstellen?
Nee,
ich habe da echt drüber nachgedacht, mir ist nichts Besonderes eingefallen.
Das ist die große Frage, ja. Wie kann der Skeletor natürlich diese wirbelnden Winde beherrschen? Aber
also ich kann mir Magier. Einen wirbelnden Wind kann ich mir vorstellen, aber dass man den aus einem Gewehr rausschießt, naja. Ja. Aber Kinder haben ja viel mehr Fantasie als wir alte Deppen, hätte ich jetzt gesagt.
Säcke. Also,
genau. Bei uns ist die Fantasie leider nicht mehr in der Lage, darauf einzugehen. Aber sorry.
Ja, so ist es. Ja, so ist es. Auf jeden Fall, der Triglops, der freut sich irrsinnig. Der sagt, in dieser Falle wird sein Leben erlischen. Und wer dort sich in die wirbelnden Winde quasi hineinbegibt, der hat, wenn er Pech hat, findet er sich auch in der Vergangenheit oder irgendwo wieder. Haben wir ja schon mal gehabt in einer ähnlichen Form. Also, He-Man ist in den wirbelnden Winden der Zeit gefangen, kommt einen Meter vorwärts und wird dann aber wieder zurückgeworfen und es gibt kein Entrinnen scheinbar. Und währenddessen kämpfen der Man-at-Arms und der Man-E-Faces oder Many-Faces. Wir werden uns, glaube ich, eher auf Man-E-Faces dann einigen, wir beide, weil wir es einfach so gewohnt sind, im Norden Eternias durch die Eisberge und sie testen eine neue Erfindung des Waffenmeisters, und zwar den Flip-Track, also wieder ein neues Mobil, das hier eingeführt wird und das wir hier kennenlernen. Und plötzlich taucht Stratos auf. Und da kommt eine wunderschöne Szene, die da vor, weil Stratos, hast du das gewusst? Das ist nämlich das Oberhaupt der Stadt Avian.
Ja, also der Man at Arms macht ganz deutlich in der Folge, er weiß, wer der Stratos ist, und er erzählt es dem Man E-Faces, falls dieser das noch nicht weiß.
Aber das er ist, weiß es.
Ja, genau. Also das ist ein unfreiwillig komischer Dialog. Sollen wir den vielleicht nachspielen?
Lieber ja, erzähl unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern einfach. Ja. Oder sprechen wir noch. Na, jetzt bin ich doch motiviert. Ich bin immer nicht abends. Stratos ist das Oberhalb. Entschuldigung, ja, was willst du noch sagen?
Nein, es ist ja so, dass Stratos fliegt dann wieder weg, oder? Es ist ja nicht so, wie er kommt, sondern Stratos fliegt wieder weg und der Man at Arms sagt was?
Genau, Stratos fliegt weg und er berichtet vielleicht das vorher, er berichtet eben davon, dass er He-Man und Skeletor am Rande der Wüste der Zeit gesehen hätte, und zwar seien sie friedlich nebeneinander hergegangen, und das ist natürlich etwas, was normal nicht sein kann. Und dann fliegt er wieder weg und dann sagt Man at Arms, Stratos ist ein treuer Freund. Er ist das Oberhaupt der Stadt Avian in den Mystic Mountains.
Und der Man E-Faces antwortet, ja, ich weiß. Aber was sagt man da drauf? Ich meine, ganz ehrlich, also es ist ja klar, sie wollen da den Stratos platzieren, den einmal einführen und halt auch sozusagen ja als großen, mächtigen Master darstellen im Masters of the Universe-Universum. Mhm. Aber Oli, den Dialog hätten wir irgendwie besser lösen können, oder?
Das macht es aber so liebenswert, oder?
Ja, aber warum sagt der Man E-Faces nicht zum Beispiel sowas wie, Avian, eine wunderschöne Stadt, habe ich schon lange nicht mehr besucht oder so.
Ja,
einfach irgend sowas, aber ja, ich weiß.
Ja, ich weiß. Ist,
ja, genau. Aber so ist es heute, zumindest wissen wir jetzt, Stratos ist Herr über Avian, was ja in der nächsten Folge beim Baum der sterbenden Zeit auch eine große Rolle spielen wird.
Ja, ich weiß. Ich denke mir halt manchmal, also beim Skeletor vor allem, aber auch vielleicht bei solchen Situationen, wer weiß, ob die Sprecher dann auch wirklich immer gleichzeitig ihre Szenen eingesprochen haben. Also ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube, dass die ihre Spuren eingesprochen haben und die sind dann einfach hintereinander geschnitten worden, und dann wirkt es halt vielleicht in der einen oder anderen Szene etwas holprig.
Dann kann man trotzdem sagen, statt ja, ich weiß, kann man sagen, ach, Avian, da war ich noch nie, würde ich mal gern hin oder so. Also,
da wohnt mein Ex-Freund. Oder der Man E-Faces ist ja ein Schauspieler, und vielleicht hat er da schon mal einen Auftritt gehabt.
Na okay, aber jetzt verzetteln wir uns gerade ein bisschen. Also,
eigentlich haben wir mal gesagt, wir machen nur zuerst auf Zug den Inhalt und reden dann über die Dinge, aber jetzt sind wir da schon wieder abgetriftet, aber das passt schon so. Also, die sind alarmiert. Ich führe die Zuhörer wieder zurück auf die Spur. Also höchst alarmiert machen sich Man at Arms und Man E-Faces auf den Rückweg Richtung Eternis. Und genau dorthin sind inzwischen aber auch der Faker, und der hat die telepathische Stimme Treeglops in seinem Positronenhirn. Und die Stimme von Treeglops sagt zum Faker, dass die Teela in Gefahr ist. Sie ist da gerade mit einem Pantherdrachen, mit einem riesengroßen beschäftigt, der bedroht sie und schaut ganz schlecht für die Teela aus. Und dann kommt der Faker und rettet sie auf Anraten oder auf Befehl von Treeglops. Und das finde ich ganz witzig.
Und so das Vertrauen der Teela.
Ja,
oder?
Ja,
das ist ja
ganz sie, genau.
Sie schmachtet dann ja in Faker an, wie sie halt sonst einen He-Man immer anschmachtet. Großer, starker Retter kommt und,
so ist
und
es.
Hat sie befreit.
Genau. Ja. Okay, ich sag dann in der Analyse nur was zu der Szene. Im Palast angekommen, mit Teela zusammen, wird Faker mit He-Man verwechselt, und ihm ist freies Geleit, ihm steht freies Geleit zur Verfügung und es wird Nacht und die Thieler sagt, er sollte jetzt mal ausruhen und es war eh so ein anstrengender Tag für ihn, was halt eine gute Frau für ihren Angebeteten halt so macht. Und Faker kriegt dann die Order von Triglops, er soll bitte die Dämonen hereinlassen und sich zum Tor begeben. Und jetzt ist es aber so, dass ihm zum einen Ram-Man im Weg steht und ein lästiger Störfaktor ist, aber ja, den macht er natürlich unschädlich und zertrümmert ihm seinen Stahlschädel relativ schnell und relativ brutal eigentlich mit einem ordentlichen Hieb. Und dann kommt meine Lieblingsszene von der ganzen Folge, und zwar, wo dann der Faker auf die Wachen trifft und die Wachen sagen, halt, wer da?
Und die Wache, die relativ überrascht und auch fast ein bisschen gestresst wirkt, oder? Riecht so ganz schnell und ganz abgehakt.
Genau. Und richtig. Und ja, die Wachen sind natürlich auch überhaupt kein Problem. Der Faker sagt, ich bin's, He-Man. Die Wachen sagen, ach du, sollen wir dich rauslassen? Nein, das mache ich selbst. Und dann das Großartige, was tust du? Und genau. Wieder zu diesen Wachen, und das möchte ich jetzt schon loswerden, nicht erst in der Analyse, habe ich was ganz was Großartiges herausgefunden. Und zwar die Stimmen. Die Stimmen von den beiden Wachen, das warst
wirklich?
Du sicher auch noch nicht. Nein. Und ich habe es auch erst gestern das erste Mal in meinem Leben gelesen und mir wäre es noch nie aufgefallen, obwohl ich da wirklich ein gutes Ohr habe. Also alle, die jetzt das noch nicht wissen, die können sich schon mal an der Tischkante festhalten, denn die beiden Wachen sind Bob Andrews und Peter Shaw.
Wirklich?
Ja, also Andreas okay. Fröhlich und Jens Wawelczek.
Ja, ich bin da sowieso immer verloren. Ich erkenne die Stimmen nicht, wenn ich nicht den Kontext dazu habe. Aber großartig, Olli, da ist dir was gelungen, das herauszufinden.
Es ist vor allem für uns beide in dem Fall jetzt wirklich doppelt witzig, weil wir einfach diese Szene, das haben wahrscheinlich viele unserer Hörer nicht so wie wir bis zum Äußersten getrieben, dass diese Szene einfach ein Insider-Klassiker ist. Mhm. Und was tust du? Und dass das dann nur dazu unter ferner liefen zwei absolute Ikonen und wahrscheinlich zwei von drei bestbezahltes Hörspielsprechern sind, das ist natürlich schon sehr, sehr lustig.
Nee.
Denn jeder weiß, die drei Fragezeichen gibt es natürlich nach wie vor und immer noch in der gleichen Besetzung und treten ja mittlerweile live vor ausverkauften Stadthallen auf.
Die waren wahrscheinlich gerade im Nebenstudio, oder? Da wird der Hagi Francis gesagt haben, wo sind die Wachen? Krank gemeldet oder so. Und dann sind sie schnell ins Nebenstudio und haben sie mal geschwind Synchronsprecher von den drei Fragezeichen ausgeliehen. Oder? So kann man eine Geschichte sich imaginieren dazu.
Ja, absolut. Ja. Also auf jeden Fall beides sind natürlich Europa-Hörspiele. Hagi Francis bei beiden beteiligt. Mhm. Und von daher ist da der Weg ins andere Studio nur kurz. Gut. Wir
Gut,
verzetteln
das Tor
uns
ist
ein weiteres
offen.
Mal.
Das Tor ist offen und Skeletor und die Dämonen des Bösen strömen in den Königspalast nahezu. Was passiert denn nachher, Olli?
So ist es. Sie treffen auf den Waffenmeister und Man-E-Faces, die mit dem Flip-Track daherkommen oder sich mittlerweile auch wieder in der Burg eingefunden haben. Und es ist aber tatsächlich so, dass auch die beiden nicht wirklich eine große Herausforderung für Faker sind. Die Dämonen, Faker und auch die anderen, die mittlerweile Skeletor und seine Mitstreiter können natürlich Man-E-Faces und Man-At-Arms mit ihrem Überraschungsangriff.
Die räumen alle in den Kerker, wer sich ihnen da in den Weg stellt, oder? Da landen sie ja letztendlich.
Genau, überwältigen und in den Kerker schmeißen. Genau. Ist vielleicht interessant, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das kurz in Evidenz halten, im Hintergrund, weil das könnte in der nächsten Folge nochmal interessant werden, dass eben der Man at Arms und der Man E-Faces da eh überhaupt keine Chance eigentlich haben gegen Faker und Skeletor und die anderen. Gut, also, jetzt ist es so, dass die Waffenkammer gesucht wird von den Bösewichten und sie erhoffen sich, das Zauberschwert dort zu finden, was letztendlich auch der Fall ist. Sie finden das Zauberschwert, Teela kommt ihnen noch in die Quere und die wird natürlich schnell entwaffnet und in den Kerker geschmissen. Teela überhaupt sehr schwach dargestellt, finde ich, in der Folge wieder, nachdem es bei der Höhle des Schreckens so stark dargestellt wird, da wieder ganz schwach. Und ja, dann die ist verzweifelt und enttäuscht über den scheinbaren Verrat von He-Man. Und wie kann es sein, dass der Herr des Bösen es geschafft hat, ihn auf seine Seite zu ziehen, und checkt schon wieder gar nichts und ist tief versunken und grübelt. Und plötzlich taucht Orko auf, unser Freund Orko. Und bei ihr im Kerker hat sie zurückgebeamt von Drolan und ist natürlich gestärkt, weil er hat von der Quelle der Zauberkraft getrunken und wird die nächsten paar Zaubersprüche zu 100% richtig gelingen lassen. Und die Teela erklärt ihm kurz, was los ist, und Orko kann dann sich zu He-Man und Battlecat beamen in die Windfalle und dank seiner eben neuen Kraft gelingt es ihm dann, die beiden mitzunehmen, und zwar mit zu beamen direkt in den Kerker. Und
aus den wirbelnden Winden der Zeit heraus beamt der Orko sich selbst, He-Man und Battlecat dann zurück in den Kerker des Königspalasts. Genau, das hätte er ohne aus der Quelle der Zauberkraft getrunken zu haben, hätte das wohl nie geschafft.
So ist es. Sie landen direkt in der Zelle und He-Man wird dann kurz aufgeklärt und kann den anderen zusätzlich, beziehungsweise He-Man kann den anderen...
Sie zweifeln am Anfang ein
bisschen, ja. Ja, genau, sie zweifeln.
He-Man ist ja der Faker.
Richtig, aber He-Man kann ihnen glaubhaft versichern, dass es nicht so ist, dass er tatsächlich der He-Man ist, dass der andere nur ein Doppelgänger ist, und löst die Fesseln. Ram-Man ist auch im Kerker, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der Ram-Man sprengt die Tür aus den Angeln und schließlich kommt es dazu, wozu es kommen muss, lieber Dieter. Und zwar zum großen Endkampf, der dieses Mal meiner Meinung nach nicht ganz so kurz und bündig gehalten worden ist wie sonst. Der Androide hat allerdings das Zauberschwert in Händen und der He-Man lediglich die Doppelaxt. Und was glaubst du persönlich jetzt, wie das Ganze ausgeht?
Ich würde vermuten, dass die Guten siegen und dass der He-Man Faker bezwingen kann.
Ganz genau. Und das ist richtig. Und weißt du auch, wie das vonstatten geht?
Ja, das ist wahrlich das, was den Spannungsbogen immens aufbaut, weil He-Man verliert ja am Anfang eigentlich, oder? Der Faker ist als Roboter so immens kräftig, haut mit dem Schwert auf He-Man ein, He-Man muss zurückweichen und hat eben, wie gesagt, nur seine Streitaxt. Und Orko sieht das auch und er sagt, er wird He-Man helfen, er wird den schwierigsten aller Zauber, wird er wagen, und er wird im Kampf die Waffen vertauschen, dass He-Man wieder sein Zauberschwert erhält und somit auch die Macht von Castle Grayskull, damit er Faker bezwingen kann. Und diesen Zauberspruch, Olli, gelingt ihm der oder gelingt ihm der nicht?
Er gelingt ihm, kostet ihm aber wahnsinnig viel Kraft.
Ja.
He-Man kann Faker mit dem Zauberschwert den Kopf abtrennen und Skeletor ist wieder einmal geschlagen. Das Wunderwerk löst sich auf und es ist nur noch ein Haufen Schrott am Boden. Ja, genau. Was macht Skeletor daraufhin? er flieht, er nimmt seine Beine in die Hände, wie es immer so schön heißt, und flieht und tschüss.
Genau. Und weg sind sie.
Weg sind sie und ja, der Schlussgag, der bereits mittlerweile zum Inventar gehört, der geht wieder auf Kosten vom Orko, diesmal nicht ganz so dramatisch, aber Orko ist völlig erschöpft und muss dann von He-Man getragen werden. Er sagt, er fühlt sich ein bisschen auf den Arm genommen, so als Wortspiel.
Wunderbares Wortspiel.
Ja, und so endet die ganze Folge.
Ich bin wirklich froh, ich bin ja kein Freund der Schlussgags, aber ich bin schon mal froh, dass es diesmal keinen Schluss-Zauberspruch gegeben hat oder einen verpatzten Zauber.
Genau, das ist tatsächlich immer ein bisschen Erholung. Ja.
Genau.
Szenenanalyse, ja. Lieber Dieter,
ja.
Bring mir noch ein bisschen was.
Ja, gern. Ich trinke ja, vielleicht wird dir das überraschen, aber ich trinke schon die ganze Zeit so immer wieder einen Schluck Wein nebenbei. Ja, erste Szene, Soundeffekte im Labor, genial, hast du aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Positronenhirn, schon wieder ein Positronenhirn, also oder schon wieder Positronen.
Ja, absolut, ganz genau, ja.
Na, aber großartiger Einstieg, oder? Also wirklich genial. Diese frankensteinhafte Szene zu Beginn, die ist echt sehr, sehr gut geglückt. Also wenn man da zuhört, da fühlt man richtig mit, wie der Faker da aufersteht. Super Geräuschkulisse, die das Ganze hintermalt, ist echt.
Genau.
Das ist echt überaus gelungen, ja.
Ja, stark. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ganz interessant, wenn es genau hinhorcht, beim Erwachen vom Faker gibt es die gleichen Geräusche, wie wenn der Windrider startet.
Ja.
Ganz eine lustige Sache, die mir da aufgefallen ist. Dieter, ich ziehe jetzt ein bisschen durch, ja, damit wir nicht auf lang über eine Stunde kommen. Der erste Auftritt von He-Man, unserem Machtschädel, ist auch natürlich wieder bemerkenswert, weil er sagt, der Orko sagt, einerseits will ich euch ja begleiten und andererseits, was Orko? Extrem aggro, wenn du mich fragst.
Ja.
Und ja.
Er macht halt sie einfach da unsympathisch, leider. Ja.
Immer die gleiche Problematik.
So ist er heute, unser He-Man.
So ist er heute, unser Norbert.
Wir haben ihn trotzdem gern.
Ja, das ist ja das Schöne. Ja, dass He-Man das Zauberschwert da lässt, glaube ich, Dieter, das haben wir eh schon besprochen, genau. Ist natürlich ein ärgerlicher Fehler.
Ein bisschen unvernünftig, wenn alle Bösen draußen herumlaufen, aber ist halt der Aufhänger von dieser Folge.
Ist auch, genau, aber natürlich in Wirklichkeit sinnlos, denn man kann, die Erklärung, die er dazu abgibt, dass das Skeletor wird sich nicht blicken lassen, ja, sei so, ist es so.
Aber eigentlich sowieso ein bisschen sinnlos, also wenn wir kurz beim Zauberschwert bleiben, also ich springe jetzt da zwar ein bisschen zum Schluss, das Skeletor hat ja nicht recht viel Schwierigkeiten, das Zauberschwert auch gleich zu bekommen. Waffenkammer ist schnell gefunden und er hat es ja gleich. Und was macht er dann? Also, lieber Olli, warum rennt er nicht schnurstracks zur Burg, Castle Grayskull, öffnet das Tor mit dem Zauberschwert? Macht er alles nicht, sondern er bleibt eigentlich, es kommt ja dann nachher erst überhaupt dieses kleine Geplänkel mit der Teela, also er vertrödelt da eigentlich seine Zeit,
der
gute Skeletor.
Wie wenn er, ich sag da ganz ehrlich, es ist so, wie wenn er letztendlich nicht gewinnen will.
Ja.
Das ist Murphy's Law, oder?
Ja. Oder halt einfach nur so gewinnen will, dass er vorher halt den He-Man auch besiegt.
Ja.
Ja, genau. So wird es sein.
Apropos Skeletor, sehr interessanter Satz, den er da spricht, am Anfang nur. Er sagt zu Trapjaw: Trapjaw, eine solche Frage konntest du nur stellen. Wollte ich einfach mal erwähnen, weil es einfach lustig von der Satzstellung ist. Konntest du nur stellen.
Ja, das stimmt. Aber in Peter Passetti verzeiht man alles und er ist ja auch ein bisschen eher. Ist da ähnlich wie der He-Man angelegt, oder? Er ist nicht immer so ganz freundlich zu seinen Kompagnons.
Ja, man verzeiht ihm nicht nur alles, sondern wir lieben ihn darum. Genau. Und ich sage das, das habe ich letztens zu dir ja schon mal im Privaten gesagt, mir ist jetzt eigentlich erst aufgefallen, warum ich diese Hörspiele so lieb. Es liegt daran, dass einfach die Bösewichte so sympathisch sind. Die sind in Wahrheit diejenigen, die den ganzen Flair ausmachen. Jeder Bösewicht, vor allem vom Main Cast, sage ich jetzt einmal, ist so super sympathisch. Und
das ist zum Beispiel in der Comic-Serie nicht so.
In der Zeichentrickserie. Entschuldigung, was?
Also vielleicht ist sympathisch nicht das richtige Wort, schon auch manchmal, aber einfach so menschlich, oder? Sie werden so menschlich dargestellt mit allen Ecken und Kanten und mit allen Schwächen und auch mit liebenswerten Seiten. Das ist definitiv so.
Ja, das stimmt. Und sie haben auch die Charaktere, den Charakteren wird auch Tiefe verliehen. Und das macht schon sehr viel aus, das stimmt.
Ganz richtig.
Zum Beispiel im Beastman. Der Beastman, der ja seit der letzten Folge nicht mehr so biestig ist, sondern mehr dämlich. Und der sagt, hat einen wunderschönen Auftritt, nachdem Skeletor, Trapjaw und Treeglobs in die Schlacht mit Faker schickt. Und Faker die beiden natürlich völlig zerstört.
Sagt Beastman, im ersten Testkampf sozusagen, ja.
Genau. Bitte, Skeletor, verschone mich! Ich will nicht mit ihm kämpfen!
Du machst den Beastman sehr gut nach, ja. So, genauso sagt das. Und wie gesagt, der Beastman, man hat da echt in dem Moment Mitleid mit ihm, oder? Und fühlt mit ihm mit. Der arme Beastman, denkt man sich da.
Ganz genau, ist schön. Ja. Aber danke für das Lob, ich bin heute sehr gut drauf, freue mich. Du kannst jederzeit, wenn du was dazwischen sagen möchtest, mach das gerne, sonst werde ich einfach die Liste abhaken, die Liste auf den Punkt 9 bei mir ist, wobei ein paar habe ich auslassen, weil die haben wir schon im Inhalt, in der Inhaltsangabe besprochen. Während der Terran Fighter wegfliegt, ist so eine wunderschöne Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, die habe ich total schön im Ohr. Das ist kann ich nicht so gut nachmachen. So eine wunderschöne Pfeifmusik.
Okay.
Ja. Ist mir aufgefallen, habe ich sehr angenehm gefunden.
Nein, habe ich jetzt nicht im Ohr.
Vielleicht spüre ich es ein.
Er jagte donnernd über die Wüste der Zeit hinweg, auf die immer grünenden Wälder zu. Der Wald ist voller Wild, alter Kater. Wir können uns das Schmackhafteste aussuchen. Das
Schmackhafteste? Hemen, es gibt nichts Besseres als eine solche Schreckensantilope, wie sie da drüben unter den Felsen steht. Du
hast recht. Ich hab auch nicht im Ohr, wie die Schreckensantilope gebrüllt hat, oder? Weil es ist ganz lustig, Hemen und Battlecat jagen Antilopen und auf Eternia gibt's keine normalen Antilopen. Nein, da gibt's Schreckensantilopen und die brüllen. Zumindest hört man das im Hintergrund. Also da hört man so richtig so...
Sehr, sehr schön. Und auch die fliegende Kralle brüllt, wie das haben wir gar nicht erwähnt.
Der Talonfighter ist das, oder?
Ja, nein, ich stelle mir das so vor, der Talonfighter hat oder so eine Kralle, die irgendwie abgeschossen werden kann, aber mit einem Seil, sodass man es wieder einholen kann. So stelle ich mir das vor. Die schießt er da irgendwie so Richtung He-Man. Und die macht auch so einen Sound. Naja, das sind Kleinigkeiten.
Sie zaubern halt immer was hervor aus der Soundbox.
Genau so ist es. Und Man-E-Faces, das haben wir jetzt nur mal aufgeschrieben, wir haben es eh schon gesagt, es ist einfach so witzig, weil mir das vorher nicht aufgefallen ist, dass das der Arthur Spooner ist. Das ist so geil. Da muss ich jetzt, wo es war, einfach wahnsinnig lachen drüber. Der junge Arthur.
Der junge Arthur.
Ja.
Ja. Ja, sonst haben wir, also ich habe nimmer so viel zu die Szenen.
Ja, nein, ich habe auch nicht mehr viel. Was hältst du von der telepathischen Stimme? Also ich finde die super, super gemacht von der Produktion her. Telepathie, denke ich mir persönlich, ist ein bisschen was anderes eigentlich als das. Das ist ja eher sowas wie ein Sender-Empfängersystem. Eher
so ein Sender im Ohr.
Ja, genau. Ja.
Ja, außer man hört seine Gedanken als Zuhörer, das kann natürlich auch sein. Also Man hört in Triclops jedenfalls ganz gut als Zuhörer. Was mir da aufgefallen ist, dass der Triclops da auch so ganz langsam und bedächtig redet, so Faker, rette Teela, ja. Dann wird sie denken, dass du niemand anderes sein kannst als He-Man.
Und sie wird dir Eintritt in den Königspalast gewähren.
Und er dient alles so lang.
Das stimmt, aber ja. Ist eigentlich sehr beruhigend. Sollte man sie vielleicht zum Einschlafen ab und zu mal geben.
Richtig.
Ja, super. Richtig, apropos Teela, weil du das nochmal erwähnt hast, die ist erstmals nicht mehr Herrin über Eternia. Das ist da...
sondern jetzt schon die Herrin der königlichen Leibwache, oder?
Mhm, ganz genau, ja. Und wir haben eh schon drüber geredet. Sehr, sehr schade, dass Teela wieder so schwach und so schmachtend dargestellt wird. Das ist wirklich ein Problem der 80er Jahre vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich finde das traurig, ehrlich gesagt. Also Teela für mich eigentlich in meiner Fantasie ein ganz anderer Charakter. Nicht falsch verstehen, aber das haben sie nicht so richtig in den Griff gekriegt.
Naja, vielleicht ändert sich das ja in der einen oder anderen Folge noch. Wird man sehen.
Genau. Und das vorher, ich habe es ja schon gesagt, der Faker kommt daher. Teela ist fast schon mit einem Bein im Grab gegen diesen Pantherdrachen. Faker kommt daher und sagt, keine Sorge, Teela. Und Teela, Himmel, pass auf! Und er sagt, danke, Teela.
Ja. Da redet er auch wie eine Schlaftablette.
Das stimmt. Ja, und es ist ganz witzig. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Kampf dann zwischen Faker und dem Pantherdrachen, sondern obwohl es vorher Todesgefahr für Teela war. Also das ist halt auch so ein Grund und eine Tatsache, warum Teela nicht gut dasteht in dieser Folge. Nicht gut dastehen tut Teela auch deswegen, sehr, sehr arg finde ich das, weil Battle Cat wird, also Faker sagt, er musste Battle Cat verletzt in der Wüste der Zeit lassen.
Ja.
Auf die Frage von Teela, wo ist Battle Cat? Und morgen hole ich ihn, sagt der Faker. Und die Teela sagt, passt, komm mal mit in die Burg oder in den Palast. Lass mein Battle
Cat mal da in der kalten Nacht liegen, schwer verletzt, das passt schon. Himmel, wenn du ihn morgen holst, alles gut. Auch kein Tierschutzgedanke da dahinter. Nein, wirklich schlimm.
Tierschutzgedanke und auch nicht sehr freundschaftlich, der Gedanke. Hauptsache, sie begleitet den He-Man in den Palast und kann ihn zum Schlafgemach begleiten. Das ist wirklich unglaublich. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite her mal.
Genau. Ich habe noch, darf ich auch im Beastman nur imitieren?
Ja.
Weil, das habe ich immer noch aufgeschrieben, auch im Palast, wie der Skeletor dann in Man-at-Arms und in Man-E-Faces, wie sie es ausschalten und unschädlich machen, sagt der wunderschön Beastman und Skeletor im Dialog, der Beastman, voll emotional, da liegen sie, Man-at-Arms und Man-E-Faces. Und der Skeletor sagt, ja, kannst leider nicht so nachmachen.
Das war sehr gut.
Aber der Beastman redet so voll gepresst und der Skeletor lässt so einen diesen wunderbaren Lacher, den er halt manchmal so hat.
Den Peter Alexander Lacher. Also,
genau, ja, richtig. Das ist der Peter Alexander Lacher. Also das ist mein schönstes, also abgesehen natürlich von der Wache, ist das mein Lieblings Dialog von
großartig.
Vom Skeletor.
Großartig, den habe ich nicht mehr im Schirm gehabt. Danke dafür, dass du mir den zurückgeholt hast.
Ja.
Fazit, lieber Dieter.
Fazit, ja, jetzt haben wir recht geschwelgt und geschwärmt über die Folge. Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen rausgehen aus der Folge und mal draufschauen. Also, was mir halt auffällt, das Thema Verräter schleicht sich ein, das wiederholt sich jetzt eigentlich schon ein bisschen zu oft für mein Gefühl.
Mhm.
Das hat man schon bei Sturm auf Castle Grayskull, beim unbezwingbaren Drache, mit der Arche und so weiter auch. Es wird halt immer besser und ausgefeilter, aber ja, es wiederholt sich dennoch. Also Verräter öffnet das Tor. Diesmal interessant, ja, das Skeletor schafft es wirklich, das Zauberschwert zu erlangen, Aber wie eben angesprochen, er macht eigentlich überhaupt nichts draus. Es ist nicht einmal irgendwie eine große Jubelszene oder irgendwie, da hätte man schon was erwartet mit Musik oder so, mit einfach, boah, Skeletor hat das Zauberschwert. Aber eigentlich geht's dann so eher belanglos weiter ein bisschen. Und ja, das ist das, was für mich so ein bisschen auf die Folge drückt. Was natürlich großartig war, ist der Endkampf. He-Man und Faker kämpfen gemeinsam. Alle anderen schauen zwar zu, also auch ganz interessant, weil es stehen ja da recht viele Leute in dem Raum, kämpfen aber nicht. Man starrt nur auf die zwei Hauptprotagonisten, aber der Endkampf ist eben wahnsinnig gut gelungen. Das ist eigentlich mein Fazit. Also Beginn und Ende von dieser Folge ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde jetzt, vielleicht muss ich jetzt das Ranking, das ich mir vorher überlegt habe, nur eine Spur nach oben korrigieren.
Ich denke schon, wir sind ja Masters of the Universe Hörspiel-Fans und von daher darf man durchaus auch sich in den oberen Regionen oder im oberen Drittel bewegen bei unseren Rankings. Das ist schon okay.
Richtig, richtig. Genau. Ja. Ja, wie ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, insgesamt gesehen ist der Doppelgänger wieder sehr spannend. Sehr interessantes Abenteuer. Die Charaktere werden wieder näher beleuchtet. Neue Seiten werden von ihnen hervorgebracht. Ist wieder wirklich top produziert. Der Endkampf, ja, wie du sagst, ist wesentlich länger und auch besser dargestellt als zuvor, wenn auch trotzdem immer nur dieses Problem natürlich vorherrscht, dass halt ganz am Schluss sie einfach mit einem Kampf und mit einem Zauberspruch das Ganze lösen, die ganze Geschichte. Wird nicht das letzte Mal sein, so viel kann ich auch verraten. Und ja, ich finde, es war wahnsinnig spannend zu verfolgen. Der Faker ist ein ernstzunehmender Gegner. Und wie Skeletor diesen erschafft und die Kampfszenen, wir haben eh schon drüber geredet, sehr eindrucksvoll inszeniert. Und der Faker macht sowohl aus den Schergen als auch später dann aus dem Ramen akustisch wie auch in der Fantasie Kleinholz. Und das taugt mir einfach. Also das schmerzhafte Schreien von Treeglops und Trapjaw wieder im Kampf und auch von Ramen, das ist einfach toll dargestellt, sehr atmosphärisch und packt einen und zieht einen vollkommen in die Folge hinein in diesen Szenen. Gut, genau. Was natürlich schon ein bisschen zu bemängeln oder verwirrend ist, sage ich jetzt mal, ist die Geschichte, dass der Orko diese Beam-Möglichkeiten nach Drolan hat. Die sind wir gewohnt, weil wir eigentlich mit den Hörspielen aufgewachsen sind. Ist aber natürlich schon so, dass ich mir denke, wenn es so einfach ist, dann könnte es eigentlich öfters machen. Warum macht das eigentlich nicht in jeder Folge am Anfang, dass er sich einmal kurz wegbeamt? Und dann zu entscheiden.
Ja, es ist ja eigentlich gar nicht so kurz, oder? Weil er ist am Anfang der Folge weg und er taucht dann erst auf, wie eigentlich schon alle im Kerker sind. Also das würde zumindest vermuten lassen, es ist halt doch irgendwie eine längere Reise. Aber ja, klar, das fragt man sich natürlich, warum macht der Orko das nicht öfter, wenn ihm dann doch alles so gut gelingt, wenn er von der Quelle der Zauberkraft getrunken hat. So, was ich aber interessant gefunden habe, Olli, ist, dass man sehr viel über den Orko und über was kann der Orko alles erfahren hat, oder? Er beamt durch Gedankenkraft, das kommt in der Folge vor. Mhm. Er denkt sich entweder einen Ort oder eine Person und ist dann dort in der Nähe. Das wird auch in der nächsten Folge interessant.
Stimmt, ja.
Weil da werde ich dich dann erinnern.
Ja.
Und es wird auch gesagt, da habe ich extra nochmal genau zuhören müssen, er berührt He-Man und Battlecat.
Ja.
Und so kann er die sozusagen mitnehmen, wie er sich mit den Zweien in den Kerker beamt.
Ja, du also bist sowieso immer schon ein großer Verfechter und Fan vom Orko, auch diesmal wieder zu Recht. Der bekommt wirklich Tiefe und der Charakter wird ordentlich weitergebracht und eben da wieder das Positive auch wieder. Was ich vorher negativ herausgestrichen habe, drehe ich jetzt nochmal um und sage es positiv, dass er da nach Drolan sich beamen kann. Das ist natürlich ein interessanter zusätzlicher Kniff. Das ist ja eigentlich was gerade die Kinder auch cool finden.
Ja, und er ist halt einfach wieder mal der Held, oder?
Und er ist wieder mal der Held.
Sorgt für die Wendung zum Guten. Also, ja. Also es war jetzt in den letzten Folgen, bis auf Todestor, war es eigentlich fast immer so, dass ein entscheidender Impuls oder eine entscheidende Aktion kommt vom Orko.
Das ganz genau.
Ist auch so bei den Masters-Hörspielen.
So ist es.
Genau.
Ja, und eine Sache ist mir jetzt noch in meinen Notizen untergekommen, was ich natürlich schon auch sehr interessant gefunden habe. Wäre mir jetzt so gar nicht so aufgefallen, aber habe ich dann in der Recherche gelesen und das werde ich jetzt da auch nochmal sozusagen vorlesen oder zitieren. Hemen muss quasi zum Schluss ja schon vermutet haben, dass es bei seinem Gegner sich um einen künstlichen Menschen handelt, weil er redet ja nur davon, dass es ein Doppelgänger sein muss. Doppelgänger muss ja jetzt nicht eigentlich ein Roboter sein, es kann ja ein Mensch sein. Und man weiß nicht genau, wie er drauf gekommen ist, aber wenn er es einfach nur vermutet und aber nicht sicher ist, dann ist er eigentlich kein Held, sondern ein Mörder, weil er hackt ihm einfach den Kopf ab. Und das mit Genuss und Triumph.
Also, Olli, es ist die epische Schlacht zwischen Gut und Böse. Ja? Die Masters in den Europa-Hörspielen kommen in der Regel damit aus, keinem anderen den Kopf abschlagen zu müssen. Aber im Endeffekt tut der Hime natürlich alles, um zu gewinnen. Aber ihr habt es auch gelesen im Internet, weil mir wäre es ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Der Doppelgänger könnte ja auch ein Lebewesen sein, sozusagen.
Ja, und ein Hinweis spricht nur dafür, weil da haben sie dann völlig überrascht den Ausruf tätigt. Es war ein Roboter.
Ja, vielleicht ist es in Himmel passiert, oder? Ja, vielleicht wollte er ja nur das Schwert aus der Hand schlagen und der Faker hat sich blöd nach vorne gebeugt.
Ja, klar. Oder der Geist von Castle Grayskull hat ihm wieder geholfen. Um einen kleinen Spoiler für die nächste Folge zu hinterlegen.
Genau.
Okay.
Ja, Oli, also jetzt haben wir über die Folge gesprochen. Also ich gebe der Folge jetzt, ich korrigiere mich nach oben und ich gebe ihr eine 8 von 10 möglichen Punkten.
Das ist schön. Das ist schön, weil somit sind wir wieder Hand in Hand und schreiten.
Wirklich?
Ja, wir schreiten quasi im gleichen Tempo Richtung Ranking Ziellinie.
Ah, das ist schön.
Ja, also ich habe auch eine 8 von 10. Es ist für mich eine der Klassiker-Folgen. Es sind sehr, sehr, sehr viele tolle Szenen drinnen. Auch wenn jetzt die Handlung an sich sehr linear ist und nicht sehr viel Abzweigung hat. Aber auch da ein kleiner Spoiler fürs nächste Mal. Da haben wir dann bei der nächsten Folge umso mehr dafür. Es ist sehr, sehr angenehm eigentlich, dass man sagt, okay, Doppelgänger greift an und verliert letztendlich und passt.
Genau, weil die nächste Folge im Vergleich zu dieser, da muss man wirklich ganz genau zuhören, damit man weiß, was da passiert und wie die Dinge zusammenhängen.
Ja, so ist es.
Da war die Doppelgängerfolge angenehm einfach gestrickt.
Ja, in diesem Sinne, lieber Dieter.
Ja, schön.
Bleibt mir nur noch eine ganz wichtige Frage zu stellen und die kommt von Herzen und sie lautet, Dieter, was würdest du bevorzugen, wenn du das aussuchen kannst?
Ja.
Einen Schreckensantilopenbraten oder Honigbomben?
Wald oder Blütenhonig? Das weißt du jetzt nicht. Naja, ist egal. Also ich mag Braten sehr, sehr gerne, aber am liebsten habe ich die Honigbomben. Und nachdem wir das geklärt haben, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Liebes Publikum, liebe Zuhörer, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Man's
Machtschädel.